Genau. Ja, hallo. Freut mich sehr, da zu sein. Ich hoffe, es wird ein positiver Vortrag. Wurde sehr positiv angekündigt. Es ist zweigeteilt, aber wir haben ihn zusammen konzipiert, weil wir denken, dass die zwei Themenbereiche gut zusammenpassen. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Luz Horvath. Ich arbeite am Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation. Wir haben unter anderem als eine große Initiative SaferInternet.at, bei der es um die Vermittlung von sicherem, kompetenten Umgang mit digitalen Medien geht. Und als solches ist an uns das Thema herangetragen worden im vergangenen Jahr und auf europäischer Ebene auch, sich mit dem Thema von vernetztem Spielzeug und verschränkten Spielwelten auseinanderzusetzen. Ja, und das, ja, vielleicht stellst du dich vor. Ich die nächste Folie. Nächste Folie? Oder wie mache ich das? Also hier, okay. Okay. Ja, ganz gut. Also, was meinen wir mit verschränkten Spielwelten? Wir haben zwei unterschiedliche Blickwinkel darauf. Meiner ist vor allem auf die kommerzielle Seite von verschränkten Spielwelten. Das heißt, ich stelle Ergebnisse bzw. einen Zugang aus einem NetID-Projekt vor, das sich mit internetverbundenem Spielzeug auseinandergesetzt hat. Verschränkte Spielwelten, die digital und analog zusammenbringen, um das ganz banal zu sagen, hat auch eine andere Seite. Und ich denke, das Spiel ist da eine sehr, sehr gute Ansprechperson diesbezüglich. Uns geht es bei verschränktem Spielen insofern um sehr unterschiedliche Phänomene. Das Projekt, das ich geleitet habe, seit im Dezember 2016 begonnen und läuft noch bis Dezember 2017, ist ein exploratives Forschungsprojekt. Es ging darum zu untersuchen, was es in Österreich derzeit gibt, an internetverbundenem Spielzeug, an smartem Spielzeug, wie es aussieht und bezüglich Datensicherheit, wie es auch bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen aussieht für diese Entwicklung. Ein Teil davon hat sich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, okay, was könnten denn die Implikationen sein von solchen verschränkten Spielwelten? Ja, und das Ganze hat eben einen Schwerpunkt auch auf einer rechtlichen Analyse. Wir haben die Ergebnisse vor kurzem publiziert, sind online noch nachzulesen, die ein bisschen zeigen, okay, mit Fokus auf Datenschutz, in welchen Bezügen sind die derzeit verkauften Spielzeuge in Österreich überhaupt datenschutzkonform? Welche Mängel gibt es da und wie weit könnte eine solche Entwicklung überhaupt gehen, um noch in diesem rechtlichen Rahmen zu bleiben? Sie setzt sich auch ein bisschen mit so Produktsicherheit auseinander, mit Gewährleistungsrecht und solchen Aspekten. Ja, was man sagen kann, was es gibt, wir haben uns Fallstudien angeschaut. Ich habe hier ein paar der Fallstudien quasi gezeigt. Das heißt, hier sieht man einen Teddybären. Dieser Teddybär ist verbunden mit einer App und kann personalisiert werden. Diese Personalisierung schaut so aus, dass dem Teddybären alle möglichen Informationen zum Kind und zum sozialen Umfeld des Kindes mitgegeben werden. Also ganz konkret zum Beispiel den Vornamen des Kindes, das Alter des Kindes, Lieblingsfarbe des Kindes. Wie heißt der Onkel? Wie wird der Onkel vom Kind genannt? Was sollte das Kind vielleicht ein bisschen mehr tun im Leben? Wann sollte das Kind schlafen gehen? Und so weiter. Und der Teddybär gibt das Ganze wieder. Das ist so das eine Produkt. Was wir gefunden haben bezüglich Puppen, war weit davon entfernt, die Ausmaße zu erreichen, die wir jetzt mit Kyla oder einer Smart Barbie haben. Das ist eine VTech-Puppe, die online ein bisschen personalisiert werden kann, nicht mit offener Texteingabe, sondern mit so Grundangaben zu den Lebensgewohnheiten oder den anzustrebenden Lebensgewohnheiten eines Kindes bezüglich Schlafensrhythmus zum Beispiel, Essensrhythmus. Und auch hier wird quasi einseitig von der Puppe aus zum Kind kommuniziert. Wir haben uns auch ein bisschen angeschaut, was es sonst auch gibt, ohne einen großen Schwerpunkt darauf zu legen. Das ist ein Auto, das mit dem Smartphone gesteuert wird und filmt und Bilder überträgt. Wir haben gefunden, zu den auch international jetzt schon mehrfach als sehr problematischen Spielzeugen haben wir gefunden, den Roboter, den IQ-Roboter, der schon im Dezember eigentlich kritisiert wurde von der norwegischen Konsumentenschutzorganisation als unsicher, der in Deutschland abermals kritisiert wurde und so weiter. Der war im September in Österreich immer noch im Handel verfügbar. Der reagiert auf gesprochene Worte des Kindes in limitiertem Ausmaß. Und wir haben, um auch ein Fallbeispiel zu haben, eines ein bisschen entwickelteren Produkts, den Cognitoise Dinosaurier quasi gekauft. Der ist nicht im österreichischen Handel in der Form verfügbar, der mit dem Kind ein bisschen interaktiver auch kommuniziert. Das heißt, das Kind spricht, der Dinosaurier kennt, baut teilweise Geschichten auf, spielt kleine Rätselspiele und so weiter mit dem Dinosaurier. So kurz zusammengefasst, was wir gesehen haben, ist, deckt sich ziemlich mit den Ergebnissen einer Studie, die in einem europäischen Projekt durchgeführt wurde, zeitgleich mit unserem Projekt. Und zwar gibt es recht wenig Produkte derzeit im Handel in Österreich, in Europa, die so diesem Ideal von vernetztem Spielzeug quasi nahe kommen. Das heißt, es gibt wenig von Spielzeugen, die irgendeine Art des Ideals an einem interaktiven, intelligenten, smarten, wie auch immer, Spielpartners nahe kommen würden. Es gibt allerdings einige Produkte, die Bluetooth verbunden sind, die Daten aus dem Internet quasi wiedergeben, die leicht interaktiv sind. Also um den zum Beispiel diesen Roboter herzunehmen, der ist schwer, soll ich sagen, ist schwer verständlich für ein Kind. Also die Produkte sind wirklich nicht in der Form ausgereift, dass wirklich von einem Gespräch die Rede sein kann zwischen dem Kind und diesem Roboter. Aber trotzdem, sie sind teils mit Mikrofonen ausgestattet und so weiter. Ja, also das lässt sich zum einen sagen. Zum anderen, was diese Studie auch gezeigt hat, ist, dass die Diskurse nicht sehr komplex sind darüber. Das haben wir im Zuge der Expertinnen-Interviews auch gemerkt. Das heißt, wenn über die Risiken gesprochen wird, dann ähneln die Diskurse ein bisschen den Diskursen zu Risiken bezüglich neuer Medien generell. Das sind dann Fragen von, könnte das der kindlichen Entwicklung schaden, weil es nicht interaktiv genug ist, oder könnte das der kindlichen Entwicklung schaden, weil das Kind nicht aktiv genug draußen an der grünen Luft ist und so weiter. Das ist so die eine Schiene. Und die andere Schiene, der eher positiv geprägte Diskurs, fokussiert sich auf Lernen durch vernetztes Spielzeug, auf Lerneffekte, Sprachentwicklung und so weiter, recht getrennt voneinander. Und die Spielzeuge werden auch mit ähnlichen Argumenten verkauft. Das heißt, auf diesen die Verpackungen ein bisschen analysiert, fällt auf, dass sie vor allem mit Lerneffekten werben, mit Fördereffekten werben, damit werben, dass das Kind quasi ohne hinter einem Bildschirm zu sitzen bestimmte mathematische Fähigkeiten erwerben wird und so weiter. Sie werben wenig mit Spaß oder Freude am Spielen. Es geht vor allem um das Fördern oder andererseits um eine gewisse Kontrollmöglichkeit und Lenkungsmöglichkeit von Seiten der Eltern. Das heißt, ein quasi Hilfsinstrument, das Eltern zur Verfügung stehen kann, um ihr Kind dazu zu bringen, mehr Spinat zu essen, banal gesagt. Ja. Die rechtlichen Ergebnisse sind ganz interessant. So eine der grundlegenden Sachen war mal, dass es darauf ankommen wird, wo ein Kind mit dem Spielzeug spielt, um zu wissen, welches Datenschutzrecht überhaupt anzuwenden ist. Das heißt, ein Kind, das in Österreich mit einem vernetzten Spielzeug spielt, wird unter österreichischem Datenschutzrecht auch fallen. Das zweite Interessante war zu sehen, dass es halt das geschützt personenbezogene Daten sind. Das heißt, nicht jede Sprachaufzeichnung unbedingt als personenbezogenes Datum gelten muss, aber durchaus Angaben zu Lebensgewohnheiten, dem sozialen Umfeld, wie sie teilweise auch gemacht werden, als schützenswert gelten können. Aber es zeigt halt auch, dass gerade wenn es um Spielzeuge geht, die privat genutzt werden, also von den Eltern zum Beispiel genutzt werden, um Daten über das Kind aufzuzeichnen oder oder von Eltern genutzt werden, um besonders personalisiert quasi als Spielzeug im Kinderzimmer zu sein, dass diese Art der Nutzung durchaus in einem gewissen Rahmen auch gedeckt ist, wie das halt eben auch ist, wenn Eltern mit einer Videokamera den Kindergeburtstag aufzeichnen. Allerdings, das ist schon ein wichtiger Punkt, können Eltern nicht in jedem Falle für ihre Kinder in eine Datenverarbeitung einwilligen. Immer ein strittiger Punkt, aber bei uns das Resultat war schon zu sagen, Eltern, es ist davon auszugehen, dass Eltern nicht in eine Datenverarbeitung, wie sie bei einer Smart Barbie zum Beispiel passiert ist, das heißt, dass Daten an eine Drittpartei gegangen sind, die ohne genaue Angabe, wofür sie weiter analysiert werden und so weiter, gegangen sind, dass sowas in österreichischem Rahmen nicht möglich wäre, auch mit der Einwilligung der Eltern nicht möglich wäre. Ja, es kommen andere Sicherheitsaspekte auch zum Tragen, also Produktsicherheit, Persönlichkeitsrechte, versteckte Aufnahmen eines Kindes oder von einem Freund eines Kindes können eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten sein, sofern darauf auch eine Veröffentlichung folgt. Ja, also es zeigt, sagen wir, dass ein Teil der Entwicklung oder der gedachten Entwicklung und durchaus Grenzen hat. Es zeigt schon auch Schwierigkeiten. Es zeigt Schwierigkeiten in dem Moment, wo sich so um elterliche oder dem privaten Gebrauch von solchen Spielzeugen dreht. Und vielleicht zu den Details. Wir haben quasi das Paper auch veröffentlicht, auch zum Nachlesen der rechtlichen Sachen. Geht zu dir? Okay. Magst du meine, oder?
Start. Okay. Hören Sie mich? Ja. Okay, nachdem die Luise jetzt darüber gesprochen hat, was es am Markt gibt, wollten wir auch zeigen, was es sozusagen an pädagogischen Prozessen gibt, mit denen man auch über Privatsphäre mit Kindern reden kann, damit sie sich auch dessen bewusst sind, was so ein Spielzeug zum Beispiel macht und da ein bisschen reflektieren drüber können, drüber auch im Grundschulalter. Uns wurde gesagt, hier wäre Lehrpersonal. Jetzt müssen Sie da durch. Was wir in Outside the Box gemacht haben, war, dass wir Technologien mit autistischen Kindern gestaltet haben. Und zwar Technologien, die Spaß und Sinn im Leben der Kinder machen und es erlauben, diese Erfahrungen mit anderen zu teilen. Jetzt waren wir zwar speziell mit autistischen Kindern unterwegs in dem Projekt, aber ich würde sagen, das, was ich Ihnen zeige, eigentlich für alle Kinder möglich ist zu machen. Das hat jetzt nicht viel mit dem Autismus zu tun, das ist nur der Kontext von dem Projekt. Was uns da wichtig war, ist, dass Kinder die Expertise über ihr eigenes Leben haben. Also, dass wir nicht sagen können, ja, ein Kind mag das und das automatisch, ohne mit dem Kind selber zu interagieren. Dass der Gestaltungsprozess selber kindgeleitet war und dass es Selbstbestimmung gab durch Partizipation. Und wir wollten zusammen mit dem Kind auch über eine alternative Zukunft nachdenken können. Also, dass das Kind sich selber vorstellen kann, was es in der Zukunft braucht. Und da haben wir relativ lange Prozesse auch gehabt, aber ich zeige Ihnen dann auch, wie man den verkürzen kann, um das in so eine Lerneinheit auch reinzubringen. Was wir viel gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, so Technik zu erkunden. Ich habe diese Bauteile auch hier, mir ist nur aufgefallen, ich habe keine volle 9-Volt-Batterie, jetzt kann ich es nicht anmachen. Aber, genau. Also ich habe die auch hier, Sie können da gerne vorkommen, Sie können auch während ich rede vorkommen und damit spielen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Das sind Sensoren, Input und Output, mit denen Kinder relativ schnell begreifen, was das heißt, dass wo was reinkommt und wo nicht. Hier ist zum Beispiel ein Lichtsensor und eine Vibration, dann kann man da ausmachen und anmachen oder zum Beispiel auch, wenn hier was vorbeigeht, die Tür geht auf oder zu und dann bewegt sich hier was. Oder, was Sie wahrscheinlich eher hören, ein Alarm. Also man kann relativ schnell zusammenbasteln und auch relativ komplex verschiedene Input- und Output-Schemata, womit die Kinder verstehen, was sozusagen Input und Output bei Technik heißt. Und zwar auch schon, wenn sie eben 6 bis 8 sind oder so. Was wir viel in einem Projekt, das ich Ihnen jetzt genauer vorstelle, gemacht haben, war, dass wir das Thema so hatten, Forschen und Erfinden. Das Kind selber hat sich als Forscher schon beschrieben, bevor wir es überhaupt getroffen haben, so ungefähr. Also schon in der ersten Session war das so, ja, wir machen ein Forschungsprojekt und ich bin der Hauptforscher und ihr seid meine Gehilfen. Also ihr macht alles, was ich jetzt nicht so hinkriege, aber das, wir waren da schon sehr, angewiesen, was wir zu tun hatten. Dann haben wir halt erstmal geschaut, wie kann man jetzt forschen, wie forscht man vielleicht in der Zukunft, um so ein bisschen das zu erweitern, was der Begriff auch heißt, forschen. Und dann kam eben das Bedürfnis, dass man eine Maschine erfindet, die Sozialsituationen erforscht. Die haben wir dann, oder die hat das Kind dann die Gedächtnismaschine genannt und wir haben dann erste Prototypen auch aus Papier gebastelt und es ging dann weiter und dann gab es, keine weitere Seite mehr. Na, sowas nicht. Genau. Es ist gerade ein bisschen langsam, Entschuldigung. Na? Es kommt dann wahrscheinlich eh dort wieder an. Sie können auch da hinschauen. Wir haben dann Prototypen aus Papier gebaut und dann immer weiter geschaut, was es für Elemente braucht. Und was jetzt rausgekommen ist, und das ist privatsphärentechnisch natürlich die absolute Horrorvorstellung, ist ein Kopfband, wie man da eh schön sieht in der Zeichnung, mit dem man das kontinuierlich Bilder aufnimmt und die Herzrate des Kindes. Wir mussten dann mit dem Kind auch durchaus über Privatsphäre reden, weil die Vorstellung des Kindes war, dass man das dann ins Internet stellt und allen möglichen Leuten zeigen kann und mit denen zusammen und so ein Forschungsnetzwerk bilden kann, mit dem man dann zusammen diese Sozialsituationen analysiert, die das Kind überfordert haben, weil das war so der Grund, warum man das machen wollte. Irgendwann kommt man da wieder an. Wie wir dann mit dem Kind über Privatsphäre geredet haben, war hauptsächlich, dass wir gesagt haben, naja gut, also das nimmt jetzt kontinuierlich Bilder auf, wenn man es aufhat, wenn man es abnimmt, dann nicht. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir auch zu einem Punkt kommen, und das war eher in den Stadien schon, wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir schauen, naja, was heißt denn das, wenn man jetzt zum Beispiel aufs Klo geht? Und Klo funktioniert lustigerweise ganz super für kleine Kinder, um ihnen zu erklären, was Privatsphäre ist und was nicht. Haben wir dann festgestellt, auch in anderen Zusammenhängen. Weil das ist für die ein Ort einfach, der für die schon privat ist und der so konnotiert ist. Während vieles andere, was in ihrem Leben ja da ist, was ja für uns vielleicht privater ist, so ein eigenes Zimmer oder so, sie haben vielleicht ein eigenes Zimmer, aber da haben natürlich jegliche Erwachsene Zugriff, deswegen wird das nicht als so privat wahrgenommen, wie eben dieser Moment am Häusl. Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber hilft vielleicht, um so einen Weg hinzufinden. Man muss allerdings auch mit den Kindern durch die ersten 10 Minuten lachen durch und das irgendwie lustig finden und dann kann man da drüber reden. Das ist eine Strategie. Was wir effektiv gemacht haben, ich meine, das ist ein Forschungsprojekt, das heißt, wir haben kein finales Produkt gemacht, sondern nur einen funktionalen Prototypen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir geschaut haben, dass dieses Band wirklich nur mit der einen Kiste spricht und mit sonst nichts. Dass sich die Daten sonst absolut nicht übertragen lassen, außer jemand holt sich jetzt die Arduinos raus und fängt an damit, auf der Ebene das zu manipulieren. Also es redet wirklich nur mit dem einen Gerät und das Gerät selber hat so eine Gedächtnisfunktion, in der es auch vergisst. Also alle Bilder haben eine Halbwertszeit. So nach immer wenn Bilder aufgeladen werden, 2 Wochen später sind nur noch die Hälfte dieser Bilder vorhanden und eine Woche, 2 Wochen wiederum später sind wieder nur die Hälfte der Bilder vorhanden. Damit da auch was passiert, es sollte eh auch ein Gehirn simulieren, aber damit da eben auch was passiert, was sozusagen noch schützend sein kann. Das Kind kann einerseits die sozialen Situationen anschauen, also es setzt es meistens auf, das Kind, wenn da überfordernde Situationen sind, einerseits auf positive, einerseits auf negative Art und Weise, dann kann es sich das danach noch anschauen und zusammen mit den Pulsdaten. Und wir haben auch, also das Kind kann es auch, das individuelle Kind kann es auch einordnen, was die Pulsdaten heißen, muss man auch dazu sagen. Genau, aber dann kann man das anschauen und analysieren, aber halt auch nicht ewig, damit da auch eine gewisse, wenn man es jetzt in 2 Jahren anschauen würde, sind dann keine Fotos mehr da, auch aus dem Grund, weil es vielleicht peinlich wäre, wenn sich jemand anderes die Maschine dann nimmt und irgendwie sagt, haha, vor 2 Jahren hast du das und das schwierig gefunden. Man muss bei Kindern auch immer ganz klar, war unser Ding zumindest, schauen, dass sie einen Entwicklungsprozess durchlaufen können, der nicht durch solche Technologien beeinflusst wird, indem dass er dann auf eine bestimmte Richtung gelenkt wird, sondern immer noch möglichst offen bleibt, damit sie sich das aussuchen können, was sie machen wollen. So, das war jetzt ein 1-jähriger Prozess. Da steht das nochmal, für ihn war das so eine wissenschaftlich inspirierte Analyse des täglichen Lebens. Und dann konnte er sich da eben selber hinsetzen und schauen, wie da diese Situationen waren. Das ist der nicht angewandte Teil unseres Talks. Und womit ich eigentlich mit Ihnen noch spekulieren wollte, ist, was man dann machen kann, um das eben von diesem einjährigen Prozess auf eine Schuleinheit von 45 Minuten zu stürzen. Und was man zum Beispiel, was meine Idee war, dass man zum Beispiel so kleine Sensoren nimmt, die man eben zusammenbauen kann, wo die Kinder Aufgaben bekommen können, wie zum Beispiel, naja, wenn die Tür von deinem Zimmer aufgeht, dann soll man irgendwie benachrichtigt werden. Ups. Und dann können die da was bauen, zum Beispiel eben hier ist so ein Switch. Wenn die Tür aufgeht, dann würde sich der bewegen und dann gibt es eben diesen Alarm. Und dann kann man drüber nachdenken, naja gut, was ist denn jetzt, wenn du in der Nacht aufs Klo musst, willst du, dass das ganze Haus hört? Und dann kann man da auch über andere Metaphern, glaube ich, mit Kindern reden, aber auch produktiv mit Technik umgehen, so dass man auch ein Verständnis für diese Vernetzung von Elementen erzeugen kann, die nicht unbedingt davon geprägt ist, dass man versucht, den Kindern irgendwas einzutrichtern, sondern ihnen eine Möglichkeit gibt, es auch ihr eigenes zu machen.
Ja, vielleicht anschließend daran, weil das bei uns schon auffällig war, das heißt, die Produkte, die wir gefunden haben, haben sich alle an Kinder gerichtet, die 6 Jahre bzw. jünger sind, also oft war es gerichtet an 3- bis 4-Jährige. Wo von Seiten von Expertinnen doch ganz klar gesagt wurde, Und auch wenn einem Kind da zu dem Zeitpunkt mehrmals gesagt wird, dieser Teddybär kennt dich nicht wirklich, schau, wir geben gemeinsam in der App ein, wie der Teddybär dich nennen soll und so weiter, was der Teddybär sagen soll, dass diese Art der Unterscheidung, wie wir sie kategorial zumindest im Nacherleben und im Nachdenken über Situationen machen zwischen einer Wirklichkeit und einem Imaginierten, bei Kindern in dem Alter viel verschwommener sind oder ja, also nicht in der Form genau durchlässiger sind. Und das ist uns in so kleinen Tests mit Kindern durchaus aufgefallen. Das heißt, der Teddybär hat bei Kindern, die so 9, 10 Jahre alt waren, eher einen creepy Effekt gehabt. Diese Textausgabe, dieses mechanische, so dieses monotone Bewegen des Mundes eines Teddybären hat nicht echt gewirkt, wohingegen die 3-4-Jährigen nicht so reagiert haben, sondern durchaus das Gefühl hatten, das ist ganz echt und glaubwürdig. Ja. Das heißt also quasi die Qualität der Produkte, auch wenn sie schlecht funktioniert haben, haben einfach, solange sie sich in diese Altersgruppe der Kinder gewandt haben, die recht jung waren, keinen Effekt gehabt.
Ja, ein bisschen ist es ja auch das Problem, dass das schon so fertige Sachen sind, die dann irgendwas machen und Kinder im Alter, ja auch bis ins Teenageralter, formen ja noch vier Kategorien davon, wie sie Sachen begreifen und wie sie sie einordnen. Und deswegen finden wir ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir eben so weit runtergehen und sagen, wir gehen auf eine sensorische Ebene oder auf eine Output-Ebene, um auch einen Zusammenhang zu erzeugen, wie das baut man dann zusammen und dann entsteht was. Weil das ist, wenn man so ein Spielzeug einfach so vorgesetzt bekommt, einfach nicht möglich, dass man da wirklich drüber reflektiert und sich dann auch Gedanken macht. Ne? Ich erwarte jetzt auch nicht von einem 6-jährigen Kind eine Dissertation zur Privatsphäre zu haben, aber wenigstens die Möglichkeit zu geben, darüber in einem eigenen Kontext nachzudenken, wäre schon meines Erachtens erstrebenswert.
Ja, genau. Und die Produkte dezidiert eher das Kind als Konsument adressiert haben. Das heißt, das Kind ähnlich tatsächlich einem durchaus anderen, auch medialen Formen, also Fernseher, Serien etc. Es gibt ja sehr viele Momente, in denen das Kind rein als Konsument quasi angesprochen wird, aber sagen wir sie das ein bisschen, sagen wir das Potenzial von technischem Spielzeug und technisiertem Spielzeug hätten wir jetzt eher gesehen in der Möglichkeit des Kindes, damit auch zusätzliche Effekte, zusätzlichen Spaß, zusätzliche Freude etc. Zu produzieren. Das ist in der Form dieser fertigen vorgesetzten Produkte nicht der Fall. Es sind Unterhaltungsprodukte, es sind, also sagen wir, das quasi Veränderbarste, das wir so gefunden haben, wäre dieser Dinosaurier, der Geschichten mit einem Kind zum Beispiel macht. Aber auch das ist jetzt vom Ausmaß an Gestaltung schon eine sehr eingeschränkte Gestaltungsfreiheit von Spiel.
Haben Sie auch Fragen? Sonst unterhalten wir uns einfach zum Thema weiter.
Dann sage ich vielen Dank für diesen spannenden Vortrag, für diese spannende Einführung in smartes Kinderspielzeug eigentlich. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Dann gibt es Fragen aus dem ominösen Internet? Oder Moment. Es gibt eine Frage.
Hallo, ich wollte fragen, gab es da Sachen, die euch da besonders überrascht haben, also jetzt so im Nachhinein bei eurer Forschung und also in der Arbeit mit Kindern, wo so, oder könnt ihr, falls euch da was ein?
Ja, also ich war zum einen erstens mal überrascht, jetzt bei vernetztem Spielzeug diesen sehr krassen Gegensatz zu sehen oder Unterschied zu sehen zwischen einem Diskurs zu vernetztem Spielzeug, sowohl über die Chancen als auch über die Risiken, und den tatsächlich im Handel verfügbaren Produkten. Ich war überrascht, wie auch angesichts der Preise, die diese Produkte haben, die Funktion oft nicht in der Form gut funktioniert haben. Also um zu sagen, ich weiß nicht, die Apps nicht gut übersetzt waren, die Sachen abgestürzt sind, die Installation und die ganze, also das gesamte Einstellen dieser Spielzeuge wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt und eher so gewirkt hat, als könnten das so diese Weihnachten sein, in denen ähnlich wie diese Drohnen zu Weihnachten in manchen Familien, aber so diese Weihnachten sein, in denen ein Spielzeug gekauft wird, davon ausgenommen wird, dieses Spielzeug wird ausgepackt und dann wird gespielt. Eher darin ausartet, dass danach mal 3 Stunden lang probiert wird, mit dem einen Smartphone die App zu installieren. Das funktioniert nicht, nehmen wir doch das andere Smartphone, die Texteingabe funktioniert in dem auch nicht, wir brauchen eine andere Tastatur. Also es war ein wirklich großer Aufwand notwendig, um überhaupt das Spielzeug, die Spielzeuge zum Funktionieren zu bringen. Das hat mich schon überrascht. Sagen wir mal, ich halte es trotzdem für sehr wichtig, dass quasi die Debatten halt jetzt schon stattfinden, weil augenscheinlich war okay, es wird was Spielzeuge betrifft, scheint die Idee zu sein, okay, gerade weil es sich an jüngere Kinder richtet, sind die Ansprüche nicht so hoch, da können wir Internet der Dinge Produkte lancieren, die wir an Erwachsene in der Form niemals entwickeln würden. Weil ein 4-jähriges Kind keinen solchen Ansprüche an eine Interaktion haben wird oder weil ein 4-jähriges Kind auch vielleicht mit beschränkten Funktionen auskommen wird.
Spielzeug ist ja auch immer ein Experimentierfeld, wo man solche Sachen einfach ausprobieren kann. Ne?
Ja, genau, ja. Also so dieses, stimmt, genau, also so technisiertes Spielzeug, so quasi das Experimentierfeld ist irgendwie, glaube ich, auch historisch irgendwie ganz klares Beispiel und insofern ist es eher wichtig, sich da auch damit auseinanderzusetzen, das heißt auch ein bisschen auch Debatten zu lancieren, okay, wie können auch Eltern überhaupt, wenn sie oder Erwachsene, wenn sie ein Spielzeug kaufen, die Sicherheit haben, dass es auch ein sicheres Spielzeug ist, das ist in der Form nicht so einfach möglich derzeit, das heißt dieses CE-Siegel, das sonst für so Materialsicherheit hergenommen werden kann als Orientierung, funktioniert, aber es bezieht sich nicht auf Datenschutz, es bezieht sich nicht auf Datensicherheit, das heißt, es braucht sehr, sehr viel Einsatz von Seiten eigentlich der Käufer, Käuferinnen oder des Handels, wie auch immer, wo man die Verantwortungen dann ansiedelt, aber es braucht auf jeden Fall sehr viel Aufwand an Recherche, um überhaupt an diese Infos zu kommen, was passiert mit den Daten, wo werden diese Daten gespeichert, aber es fängt eben schon an, mit welche Geräte brauche ich, um dieses Spielzeug überhaupt zum Laufen zu bringen oder welches Betriebssystem brauche ich. Auch das ist, also die Informationen sind nicht einfach verfügbar und es ist ein,
Ja, was mich auch überrascht hat, ist, also jetzt auf der einen Spielzeugebene, zu den Kindern komme ich gleich, was mich auf der Spielzeugebene überrascht hat, ist, dass ich sehr, sehr viele Sachen auch gesehen habe, wie wir geschaut haben, was es so gibt in dem Bereich, die sich einfach schon fast ausnutzend auf verzweifelte Eltern stürzen, also vor allen Dingen im Autismusbereich. Also tausende von Apps, die dann irgendwas versprechen, was überhaupt nicht getestet wurde, sondern davon gehen die dann aus, dass es funktioniert oder ich weiß nicht was. Und dann viele Eltern auch verzweifelt irgendwie Geld ausgeben und für die ist ja dann, nachdem das Geld ausgegeben wurde, letztlich die Interaktion vorbei. Weil dann haben sie es verkauft, außer es ist ein Langterm. Also, ne? Aber viele Eltern fallen da auch oder sind da auch relativ hilflos, ganz vielen Sachen ausgeliefert, wo einfach steht, das ist gut fürs Lernen und weil es so viel gibt und weil es so viele Lerntheorien gibt und man weiß ja auch nicht wirklich, man will ja das Beste fürs Kind und so und dann kommen da ganz viele Produkte und man hat eigentlich gar keine Chance, da wirklich dann rauszufinden, ohne sich jetzt intensiv damit zu beschäftigen. Ich meine, du hast dich ein Jahr damit jetzt beschäftigt, ich habe mich 3 Jahre mit dem anderen Projekt beschäftigt und zwar zu dritt, kommt man gar nicht dazu, irgendwie sich wirklich da irgendwie einen Überblick zu verschaffen. Ne? Da wird auch relativ viel an Eltern einfach von deren Überforderung profitiert, was relativ unfair ist. Genau, ja. Das hat mich überrascht. Was mich mit den Kindern überrascht hat, ist relativ einfach mit einem Kind, wenn man arbeitet. Das ist eigentlich ständig überraschend, weil die kommen auf absurde Ideen. Also für mich jetzt absurde. Für das Kind ist das ultra logisch. Das ist extrem cool, damit gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen in so teilhabenden Designprozessen. Also wenn man das miteinander macht und sich wirklich darauf einlässt. Und ich habe auch schon erlebt, dass ein Kind gesagt hat, wir machen jetzt eine Zeitmaschine, und dann habe ich ein Jahr später wirklich eine Zeitmaschine gebaut. Das haben wir halt dann gemeinsam irgendwie definiert, wie man sowas machen kann und was das ist. Und es ist mehr oder weniger eine immersive Umgebung, um es kurz wegzunehmen. Ich habe jetzt eine Zeitmaschine gebaut, wer kann das schon sagen von sich? Ist schon ziemlich cool.
Ja. Ist auch ein Punkt, den wir gemeinsam davor auch noch besprochen haben und der auffällig war, ist, dass es sehr große Sorgen gibt, auch um die Implikationen von solchem Spielzeug. Da aber rein wissenschaftlich betrachtet, das in der Form nicht so einfach ist, das auszumachen. Das heißt, dass weder sind die Lerneffekte bezüglich Sprachentwicklung offensichtlich, noch sind die problematischen Habitualisierungsprozesse bei Kindern nachzuweisen, die vielleicht lernen würden, über ein Spielzeug ständig Daten und Informationen zu sich preiszugeben, also Spielzeuge, die quasi ein Kind immer wieder auffordern, erzähl mir doch, was ist dein Lieblingsfilm, erzähl mir doch, was ist dein Lieblingsort und so weiter. So ein Risiko, das da angesehen wird, wäre, es könnte ein Kind dazu bringen, dass es nicht lernt, vielleicht auch eine Information, die ich nicht jedem mitteilen sollte und so weiter, an wen wende ich mich und so weiter. Also quasi, es gibt sehr viele Risiken, aber auch die Lerneffekte und so weiter, es bewegt sich in einem Bereich, der sehr spekulativ ist, sagen wir.
Noch nicht anders sein kann. Ich meine, jetzt, 20 Jahre später, weiß man, was Smartphones mit Kindern machen, wenn sie sie früh bekommen. Man forscht immer noch daran, welche Art von Fernsehen und welche Art von Filmen man in welchem Alter überhaupt wirklich wahrnehmen kann und welches narrative Verständnis Kinder haben. Das muss auch teilweise einfach langsam passieren, ne? Und die Zeit hat aber, genau, ja, hat man im Kapitalismus in dem Sinne so nicht, ne? Ja. Also klingt jetzt ein bisschen platt, aber.
Ja, und ich glaube, da treffen wir uns in dem Verständnis von Kind. Das heißt, was wir, bei Safer Internet.at setzen wir uns ja sonst mit so sozialen Netzwerken zum Beispiel auseinander. Worum es uns ging, wäre auch quasi klarzumachen, dass das durchaus so wenig wie wir Medienzeiten vorgeben und sagen, ein Kind von 3 Jahren sollte eine Stunde maximal fernschauen und nur die und die Kanäle, arbeiten wir eher mit Hinweisen, die kindzentriert laufen. Das heißt, eher die Aufforderung an die elterlichen oder erwachsenen Begleitpersonen, auf das Kind selbst zu schauen, wie löst sich das Kind aus einem Spiel, wie geht ein Kind im Spiel in ein Spiel hinein, wie verhält es sich während des Spiels, zu beobachten, die körperlichen Haltungen, die Gespräche danach und so weiter, die Unruhe, und anhand von dem Entscheidungen darüber zu treffen, was nun auch ein, sagen wir mal, sinnvolles Spielzeug ist oder in welchem Ausmaß es sinnvoll ist, sich mit einem Spielzeug auch auseinanderzusetzen.
Da hat es noch eine oder nicht?
Gibt es weitere Fragen oder? Ich komme schon wieder.
Hätte ich noch eine zweite Frage. Und zwar, wenn es da diese Spielzeuge oder Apps für Kinder mit Autismus gibt, haben die dann noch, also stellen die dann auch diesen medizinischen Anspruch quasi, also behaupten die dann auch in irgendeiner Form Therapie oder Umgang zu verbessern? Oder, weil also in Europa gibt es ja per se diese Ansicht, dass halt medizinische Produkte ja vorher mal getestet werden müssen, in irgendeiner Form oder irgendeine Wissenschaft dahinter haben, bevor man sie da in den Markt wirft. Gibt es da einen Widerspruch eurer Meinung nach mit so europäischen Regelungen oder eher nicht so?
Also es geht jetzt ein bisschen vom Kernthema weg, aber wenn es okay ist, dann. Ja. Ganz kurz gesagt, Autismus wird meistens daran diagnostiziert, nur damit alle auf dem gleichen Stand sind, Autismus wird meistens daran diagnostiziert, dass es repetitive Verhaltensschemata gibt und sagen wir mal, eine auffällige soziale Interaktion, also entweder nicht gesprochen oder anders identifiziert oder Leute schauen nicht in die Augen oder wie auch immer. Es gibt unterschiedliche Sachen. so. Und irgendeins von diesen Charakteristika wird sich dann rausgenommen und dann wird gesagt, dann schaut, keine Ahnung, mit dieser App zeigen wir dem Kind irgendwie 10-mal Augen und dann schaut es mehr in die Augen. Das ist jetzt total platt ausgedrückt, aber es ist auch teilweise auf diesem Level. Und ohne überhaupt zu fragen, was das heißt, wenn dann so ein Kind mehr in die Augen schaut. Also was heißt das für eine Gesellschaft, was heißt das für das Kind, dann ist es da zwar konditioniert, aber was soll das? So, und ganz viele Technologien bereiten sich aber nur auf diesem Level, dass es irgendwas heilen muss oder irgendwas anders werden muss oder irgendwas therapiert werden muss. Und wo wir, also ne, ich sage nicht, dass solche Technologien, wenn sie gut durchdacht sind und gut nachgeschaut haben, was tatsächlich der Effekt ist und so weiter und gut festgestellt ist, dass zumindest kein Schaden an dem Kind stattfindet, dann sind die auch sinnvoll. Aber was es halt nicht gab, bevor wir das gemacht haben, ist, dass es irgendwie Forschung gab im Bereich, was würden die Kinder denn so als Genusstechnologie sozusagen haben wollen, wo wir ja ständig irgendwie zum Spaß mit Sachen umgehen, oder Sachen machen für uns selber, die uns selber Spaß machen und die wir oder neu appropriieren. Und wir wollten Kindern und vor allen Dingen in dem Sinne halt autistischen Kindern auch den Platz geben, genau das zu machen. Ja.
So, gibt es noch weitere Fragen? Schauen wir die Runde. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich vielen Dank für den Vortrag und wir haben jetzt eine 15-minütige Pause, bis wir dann quasi über die digitale Medienkompetenz ein wenig mehr erfahren.